Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Widmer und ich freue mich heute, die Frau Dr. Ira Stoll bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist.
Hallo Alexandra.
Ich bin mir sicher, in der Health-Tech-Szene kenne ich ganz, ganz viele schon, aber viele Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht in der Niederlassung sind oder auch manche in den Kliniken, wissen es noch nicht so genau. Also, wer bist du und was machst du?
Ich bin Ira Stoll. Ich bin Ärztin und die Gründerin von MyScribe. Ich habe zwei Jahre lang in den Unikliniken Mannheim und Heidelberg gearbeitet, habe dort sehr, sehr viele Arztbriefe geschrieben und bin so um die Zeit, als ChatGPT auf den Markt kam, auf die Idee gekommen, wenn eine KI unsere Arztbriefe schreiben würde, das wäre doch super. Und ja, so habe ich die Idee für MyScribe gehabt und habe das dann zusammen mit meinem Mann, Softwareentwickler und einem KI-Entwickler im Jahr 2023 im Rahmen eines Gründerstipendiums ausentwickelt und seit 2024 gibt es eben MyScribe für KI-geschriebene Arztbriefe.
Bist du erst mit ChatGPT auf die Idee gekommen oder warst du nicht schon vorher genervt von dieser ganzen Schreiberei?
Mit ChatGPT bin ich auf die Idee gekommen, dass es KI machen könnte. Davor habe ich tatsächlich einfach gedacht, wie wäre es denn, wenn Arztbriefe vorher schon automatisiert zusammengezogen werden würden aus meinen unterschiedlichen Datenquellen? Also das heißt, unser ganz allererstes Modell, was wir zu Hause so ein bisschen gebastelt haben, war eine reine Automatisierung. Also aus unterschiedlichen Quellen, Krankenhausinformationssystem, aber auch Radiologiesystem, Laborsystem, ZNA-System und auch intensiv, dass diese Quellen eben in ein Dokument zusammengezogen werden, an den Stellen, an denen ich die Informationen haben möchte, sodass ich am Schluss nur noch Fließtext rausschreiben muss. Das war dann schon mal so eine große Arbeitserleichterung. Und dann kam ChatGPT und dann dachte ich, wow, eine KI kann schon Fließtext schreiben. Das war ja damals ein riesen Quantensprung. Heute ist das ja nichts Besonderes mehr. Dann dachte ich, wenn jetzt noch eine KI über diese ganzen Daten drüber ginge, muss ich den Brief ja überhaupt nicht mehr selbst tippen.
Genau, und jetzt hören ja sicherlich hoffentlich viele Kolleginnen und Kollegen zu. Erzähl mal genau, wie es so in der Praxis abläuft. Was muss ich tun und was bekomme ich wann, wie und wo?
Meinst du jetzt ohne MyScribe oder mit?
Mit, natürlich. Ohne wissen wir alle.
Sehr, genau, ohne muss ich, glaube ich, gar nicht mehr erklären.
Nein, das muss keiner mehr sagen.
Sehr schön.
Ich erinnere mich noch an viele nicht geschriebene Briefe. Wir hatten früher so ganze Schränke voll, die Akten waren dunkelblau, ich erinnere mich noch. Und da haben die sich darin gestapelt, natürlich mit den Kassetten, mit diesem Band, was so gezwirbelt ist. Und ich habe mir mal gar nicht getraut, den Schrank aufzumachen. Und bei manchen Kollegen ging die Schranktür gar nicht mehr zu. Na gut, aber das so viel zur Anekdote. Jetzt haben wir MyScribe. Ja. Erzähl, wie geht es? Also was mache ich jetzt, wenn ich in der Klinik bin und ich habe diesen Fall?
Genau, also ich muss mir eigentlich vorstellen, wie ich ja normalerweise als Assistenzärztin eben einen Arztbrief schreiben würde. Ich öffne mir die ganzen unterschiedlichen Systeme, ziehe mir die Informationen raus und schreibe daraus den Brief. Und genau das macht eben bei uns unsere KI. Die kommt an diese Informationen ran über einen Schnittstellenserver. Wir arbeiten hier mit Partnern zusammen. Die bauen HL7 FHIR-fähige Clinical Data Repositories, also quasi in einem weltweiten Datenstandard, bringen die ganzen Daten aus den unterschiedlichen Systemen, die in der Krankenhauslandschaft laufen, auf eine Plattform und bringen die dann eben auch noch in das HL7 FHIR-Format. Das heißt, ein standardisiertes Format, mit dem auch eine KI sehr gut arbeiten kann. Und darauf setzt dann eben unser KI-Modell an. Das liegt lokal im Krankenhaus. Das heißt, die Datenschützer sind auch glücklich mit MyScribe natürlich. Wir haben auch die Möglichkeit, in der Cloud zu laufen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Kliniken wollen das gerne lokal haben. Und dann verarbeitet unser KI-Modell eben diese ganzen Informationen auf die Weise, wie ich als Ärztin die verarbeiten würde und schreibt dann da aus einen Arztbrief.
So, immer so ganz konkret. Ich sitze da und hab da sozusagen einen Text, wo meine Anamnese war, die ist jetzt vielleicht 4-5 Tage alt und dann war der Patient in der Diagnostik, der hat eine Elektrophysiologie bekommen, hat ein Röntgenbild bekommen, hat keine Ahnung, eine Physiotherapieanwendung gehabt. Das sind ja alles unterschiedliche Formen oder auch ein EKG, nicht? Also und all diese Sachen kann diese KI erkennen und dann zusammenführen, ja? Und dann ist das schon sozusagen auf einem DIN A4-Blatt Papier sozusagen sichtbar?
Genau, also zum einen, wir sprechen am Anfang mit den Ärztinnen und Ärzten, was soll unsere KI alles machen in eurem Brief? Wollt ihr zum Beispiel auch die Physiotherapiebefunde mit einfließen lassen? Wollt ihr, dass die ganz normal mit einfließen? Wollt ihr, dass die in der Epikrise, also sprich am Schluss in dieser Zusammenfassung, was passiert ist, auch nochmal mit einfließen? Manche möchten auch, dass Informationen von der Pflege noch mit einfließen. Manche möchten das gar nicht haben. Also das heißt, ein großer Teil unserer Initialarbeit ist wirklich mit den Ärztinnen und Ärzten zu sprechen, was wollt ihr im Brief im Endeffekt haben? Weil ein Arztbrief ist nicht gleich ein Arztbrief. Also wir haben so unterschiedliche Anforderungen in Häusern. Und dann lassen wir unsere Lösung 3 Monate als Pilotphase laufen in der Klinik und sagen dann auch, alles, was ihr jetzt in der Zeit bearbeitet an den Texten, läuft bei uns dann in das fachrichtungsspezifische Feintuning mit ein. Das heißt, wir trainieren nach diesen 3 Monaten nochmal die KI anhand dessen, was in der Klinik verbessert wurde, damit sie danach eben noch spezieller die Briefe genauso schreibt, wie die Fachrichtung sich das dort antrainiert hat.
Oh, spannend. Das heißt, also ihr habt sozusagen kein Standardlösung, sondern ihr seid sehr individuell und anhand ich weiß nicht, weil die Kultur und den Sprechstil der Kliniken angepasst. Also man sieht das ja, was weiß ich, Chefarzt A und B und C, je nachdem, wo sie in Deutschland sind, haben unterschiedliche Stile und unterschiedliche Wünsche, wie was präsentiert wird. Das könnt ihr also sozusagen wirklich abbilden.
Genau, also dieses Standardmodell, das bekommt immer am Anfang erstmal jeder, damit man einfach so eine Grundlage hat, mit der man arbeiten kann. Und natürlich sagt der Großteil erstmal, nee, so würde ich das nicht schreiben.
Ja, klar.
Und es gibt natürlich, also auch da gab es schon Stationen, Chirurgien zum Beispiel, ich bin auch Chirurgin, recht pragmatisch, die haben gesagt, ja, da steht doch, was passiert ist, ist doch prima, können wir so lassen. Aber es gibt dann natürlich auch andere Fachrichtungen, die sagen, nee, ich möchte genau diesen Wortlaut haben und die KI soll sich das antrainieren, dass sie immer so spricht.
Okay. Das ist natürlich für die dann sehr attraktiv, weil sie dann irgendwann auch ihren Stil wahrscheinlich dann im MyScribe wiedererkennen und die Marke der Klinik sozusagen, oder?
Ja, ja. Das ist total wichtig. Also
Ja, interessant. Wobei man doch immer wieder denken muss, dass es eine gewisse Standards gibt, aber ich habe selbst mal versucht, irgendwie 100 unterschiedlichen Ärzten einen Standard beizubringen. Es war fast unmöglich, weil jeder irgendwie da anders, das anders gelernt hat. Und da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, ist gar nicht so einfach. Also insofern kann es sein, dass sozusagen MyScribe in dem gleichen Haus in der Chirurgie anders aussieht als jetzt zum Beispiel in der Kinderheilkunde oder wiederum in der Radiologie?
Genau, also komplett anderer Sprachstil kann da zum Beispiel sein. Ja. Das kann sich ergeben nach den Feintunings und das ist eben auch gewünscht. Was wir allerdings machen und das eben auch zum Glück mit der Zustimmung der Krankenhausgeschäftsführung, wir machen einheitliche Arztbriefaufbauten. Das heißt, wir könnten natürlich auch sagen, dass das Ganze individuell ist, aber wir sind zwischendurch auf Arztbriefe gestoßen, wo wir halt dann tatsächlich auch mit den Chefärztinnen und Chefärzten sprechen mussten, weil wir gesagt haben, hey, die Empfehlungen stehen hier mittendrin irgendwo in dem Text, das sehen doch die Patientinnen überhaupt nicht. Wollt ihr das nicht am Schluss aufführen? Und dann ist das natürlich immer so, wir machen das schon seit 20 Jahren genauso. Und dann muss man natürlich die Projektleitung mit reinnehmen. Und, so diesen Grundaufbau, den legen wir immer gemeinsam ganz am Anfang fest und der ist für die ganze Klinik und der ist eben auch endlich am Standardarztbrief orientiert, wie ich ihn auch am allerlogischsten finde und ich glaube, wie auch die Mehrzahl der Ärztinnen ihn am allerlogischsten findet.
Wenn das möglich ist und das im Endeffekt so individuell am Ende bei rauskommt, wie lange braucht man denn dann? Weil man muss ja noch die Epikrise, wie du schon gesagt hast, ausschreiben, mal ist es länger oder kürzer. Gibt es da sozusagen einen freien Teil und wie findet da statt? Spricht man dann in MyScribe rein? Also kann ich das sprechen oder muss ich es dann wieder tippen? Wie läuft das ab?
Genau, also eben die Epikrise wird von Tag 1 von unserem Modell ja vorgeschrieben, also wie von der Schreibkraft, heißt ja MyScribe, ist eine Schreibkraft, die schreibt einfach mal anhand der Daten, die da sind, wie sie die Epikrise schreiben würde. Relativ zurückhaltend, lässt nicht so viel weg, ist erstmal relativ großzügig, damit ich eben dann als Ärztin danach großzügig rauslöschen kann. Sprich, die Chirurgen sagen dann zum Beispiel, am Anfang die ganze Anamnesegeschichte hier, die nochmal aufgezählt wird, das interessiert mich nicht, lösche ich raus. Psychosomatiker sagen sich, nee, das ist super wichtig, dass das hier nochmal drin steht, lassen Sie drin. Deswegen rechnen wir für diese Pilotphasen immer 3 Monate. Also manche Fachrichtungen bräuchten sicher kürzer, Aber in 3 Monaten können wir eigentlich für jede Fachrichtung einmal so viele verbesserte Texte einsammeln, dass wir ein Feintuning machen können und das anschließend dann eben die Klinik entscheiden kann, ob sie es behalten möchte oder nicht.
Habt ihr alle Fachrichtungen integriert schon oder seid ihr für alle
Ja, also wenn man
ansprechbar?
Chirurgien und innere Medizin auch so zusammenfasst, ich schätze mal, es gibt Unterschiede. Ich glaube, wir haben noch keine Ophthalmologie oder so irgendwas jetzt angeschlossen. Aber ansonsten psychosomatische, internistische, chirurgische.
Okay, aber jetzt Augenheilkunde, Kliniken, also da seid ihr, das ist doch sicherlich relativ flexibel anpassbar, oder?
Genau. Das liegt jetzt einfach nur daran, dass wir noch mit keiner Augenheilkundeklinik
Okay,
zu tun hatten.
aber okay, aber da ist Luft definitiv nach oben sozusagen, auch für
Absolut.
diese Fächer, ne? Ja,
Gerade durch
okay.
diesen Teil, durch diesen Feintuningsteil, weil sich eben jeder da doch noch sein individuelles Modellchen aufbauen kann oder trainieren kann.
Aber reinsprechen kann man noch nicht die Epikrise, weil ich bin ja gerne, ich diktiere
Musst
gerne.
du ja gar nicht mehr sprechen. Das ist ja die Sache. Also die wird ja vorgeschrieben.
Ja, aber also manchmal habe ich ja auch, und das ist jetzt eine spannende Frage, manchmal habe ich ja auch noch sozusagen eigene Gedanken oder Überlegungen, die jetzt sozusagen nicht aus diesen Texten herauskommen. Natürlich, glaube ich, könnte die KI auch früher oder später sagen, guck dir da mal diese ganzen Befunde vielleicht auf so einer Metaebene an. Was liest du denn zwischen den Zeilen? Ja, das kann sicherlich eine KI genauso wie ich als Mensch. Aber also blöde Frage, aber verlieren wir da nicht auch so ein bisschen dieses Selbstdenken an der Stelle? Habt ihr schon mal diesen Vorwurf gehört?
Gar nicht, glaube ich, weil, und das ist eben das ganz Wichtige, wir sind ja auch kein Medizinprodukt. Also wir würden jetzt auch selbst keine Empfehlungen oder sowas machen,
Okay.
wenn die nicht vorher irgendwo aufgeführt wären. Also sprich, im OP-Bericht steht 5 Wochen Teilbelastung, dann übernehmen wir das natürlich. Aber gerade das mit deinen Gedanken und reinsprechen, die meisten Häuser, auf die wir bisher gestoßen sind, haben schon Speech-to-Text, also so Diktatlösungen. Deswegen haben wir keine eigene. Wir können da natürlich eine Partnerlösung mitbringen für Speech-to-Text. Wir wollten die nicht selbst bauen, weil wir denken, da gibt es wirklich Firmen am Markt, die machen das gut. Und dann kannst du ja zum Beispiel jeden Tag bei der Visite ein bisschen was deine Gedanken reinsprechen. Das sind alles Daten, die fließen am Schluss mit ein. Und je mehr Daten wir sammeln über den ganzen Aufenthalt oder du sprichst einen Befund zum Beispiel recht ausführlich runter, das fließt alles bei uns am Schluss dann mit ein. Das findest du im Brief dann auch wieder.
Okay, das heißt also sozusagen jegliches Kommentar bei der Visite wird sozusagen auch schon erfasst und wird dann auch in der Epikrise mit bedacht.
Genau. Oder zum Beispiel bei der einen Visite denkst du dran, ich will mit dem Patienten, ich will ihm noch empfehlen, dass er am Schluss noch, keine Ahnung, zum Ophthalmologen geht, weil ich habe das Gefühl, der sieht nicht richtig. Dann sprichst du das einmal bei der Visite kurz rein oder tippst das kurz runter und dann wird das, im Brief am Schluss berücksichtigt.
Mann, spannend. Also, und dann ist dieser Brief fertig und jetzt zwar kamen mir gleich 2 weitere Punkte in den Kopf. Könnte man nicht, und das höre ich sehr häufig, die Patienten fangen ja an, sozusagen die Arztbriefe abzufotografieren und die wieder in die KI-Modelle zu geben, um sich in einfache Sprache übersetzen zu lassen. Könnt ihr das nicht im Endeffekt anschließen, dass wir den Patienten in Zukunft 2 Versionen mitgeben? Oder 3 vielleicht? Gucken Sie mal, das ist jetzt eine für Ihren Facharzt, das ist eine für Ihren Hausarzt, der will ja meistens auch andere Sachen wieder wissen oder weniger wissen. Und das ist für Sie in einer einfachen Sprache.
Genau, das ist natürlich eine super, super interessante Geschichte und das können ja die Large Language Modelle heutzutage.
Genau.
Also wir haben tatsächlich dieses Jahr einen POC gemacht. Wir haben einfach mal unser Modell genommen, was
Was ist ein
lokal in der
POC mal für die Kollegen?
also quasi Proof of Concept.
Okay, gut.
Wir probieren mal aus, ob es geht. So.
Ja, sehr gut. Aber ja, das muss man sagen, weil nicht jeder hier, der hier zuhört, weiß
Auf jeden Fall. Wir haben unser Modell einfach mal gefragt, im Endeffekt, ob es dann aus dem Brief, was es gemacht hat, am
das.
Schluss noch einen patientenverständlichen Brief in einfacher Sprache machen könnte und haben dann natürlich noch ein bisschen am Prompt rumgebaut. Aber wir mussten die Pipeline in dem Sinne nicht groß verändern, weil es einfach nur
Ja.
sprachlich eine andere Kiste war und nicht vom Aufbau her sonst was. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Die Frage ist hier allerdings, wer den Brief am Schluss validiert, weil wir haben ja den großen Vorteil bei dem Arztbrief, den müssen die Ärzte ja nochmal durchlesen und unterzeichnen. Das heißt, das ist rechtlich dann auf der richtigen Seite, auf der sicheren Seite. Bei dem Patientenbrief, das ist halt ein zusätzliches Dokument. Lesen das die Ärztinnen und Ärzte nochmal durch? Soll man das ihnen überhaupt zumuten, dass sie nochmal was lesen? Oder machen wir einfach einen Disclaimer drunter? Da steht, dieser Text ist rein KI generiert. ist das in Ordnung für die Patientinnen und Patienten? Und bei unserem POC, da haben wir festgestellt, dass durchweg alle Patientinnen und Patienten gesagt haben, das ist mir egal, Hauptsache da steht was und ich verstehe das. Und deswegen wollen wir da nächstes Jahr dann auch in den Echtbetrieb mitgehen.
Finde ich richtig gut. Finde ich auch richtig wichtig. Ich hätte auch sofort gesagt, bitte durchsetzen, irgendwie rechtlich, das muss gehen. Besser als wenn Sie es in irgendwelche KI-Modelle laden, die da nicht geschützt sind und dann nicht jeder Patient weiß, wie er irgendwelche Daten schwärzt. Ja, also insofern lieber das und das den Patienten dann so mitgeben.
Aber
und
das
ich
läuft
finde
ja
auch,
auch lokal. Also eben, das
genau.
Muss ich sagen, dass dann auch Datenschutz
und,
kommt.
Ja, und das, also ich finde, das sollte in Zukunft zum normalen Standard gehören, dass man sozusagen eine zweifache Ausgabe bekommt. Ja, genau, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, natürlich werdet ihr auch wahrscheinlich auch für ausländische ärztliche Kollegen und auch natürlich ausländische Patienten das auch sofort in der passenden Sprache mitgeben können, oder?
Das ist jetzt wieder die Sache mit der Validierung.
Stimmt,
ja,
stimmt.
Wir können das natürlich, also die Modelle, die wir verwenden, das, was wir jetzt aktuell hatten, ist ein französisches Modell. Das kann natürlich sofort, jeder weiß, dann Mistral, auf Französisch das Ganze übersetzen. Aber können wir dann auch sagen, dass das stimmt, was dort steht? Auch wenn der Arzt oder die Ärzte gerade kein Französisch können.
Stimmt.
Muss also auch wieder mit Disclaimer sein. Ist möglich, aber ja.
Ja, aber also ja. Dann macht lieber ein Disclaimer drunter, weil ich glaube, der Vorteil liegt auf der Hand und wir wissen alle, wie schwierig das ist, die Kommunikation, wenn oder auch wie viel Patientensicherheit flöten geht. Also muss ich hier niemanden erklären, wenn die Sprache nicht die gleiche ist, dieselbe.
Wir wissen auch alle, wie oft Ärztinnen und Ärzte halt trotzdem noch DeepL verwenden und da dann die Briefe reinladen. Da kann es auch niemand validieren und es ist halt noch einmal quer um die Welt geschickt worden.
Exakt, exakt. Sehr gut. Und was erzählen jetzt, das war meine Frage, genau, was erzählen jetzt so, was sind so die Rückmeldungen aus den Kliniken, wo ihr aktiv seid? Also ganz konkret, ihr misst wahrscheinlich die Zeit. Was ist der Unterschied? Habt ihr da schon mal in Anführungsstriche so eine kleine Pilotstudie gemacht, eine Station, die MyScribe nutzt versus eine, die es nicht nutzt? Ist die Stimmung unter den Kollegen besser als unter den anderen? Weil ich finde, ich finde ehrlich gesagt, das ist ein unfassbarer Wettbewerbsvorteil, wenn eine Klinik das präsentieren kann, oder?
Absolut. Da haben wir auch hier in Mannheim an der Uniklinik eine sehr schöne kleine Studie gemacht. Wir haben allerdings nicht zwei parallel laufen lassen, sondern wir haben eben dann rückwirkend befragt, wie war es vorher, wie ist es jetzt, wie viel Zeit spart ihr ein.
Okay.
Natürlich ist das eine subjektive Geschichte, weil man vorher gar nicht so richtig, man hat ja nie gemessen, wie lange schreibt
ja,
man
ja.
Seinen Arztbrief. Man wusste, wie viele Überstunden man gemacht hat, man wusste, dass man die Überstunden jetzt nur in seinem Schreibbüro gemacht hat und so konnte man das dann ungefähr abschätzen. Und was ich eine sehr prägende Aussage fand, war von einem unserer Fachärzte drüben, die getestet haben, der war auch noch gerade Assistenzarzt vorher gewesen und hat viele Briefe geschrieben. Er hat gesagt, für einen langen Brief setze ich mich halt abends noch mal eine Dreiviertelstunde hin, um den für den nächsten Tag vorzuschreiben. Und jetzt drücke ich halt auf den MyScribe-Knopf und dann habe ich maximal noch eine Viertelstunde, um das Ganze durchzulesen, zu verbessern, wenn es ein langer Brief ist. Und spare mir halt dann mit einem Brief eine halbe Stunde. Und jeden Tag, es ist eine Chirurgie, schreiben wir zwischen 6 und 8 Briefen. Und das ist halt, da kann man schon gut Zeit sparen.
Neben dem Zeitersparnis-Thema, was natürlich unfassbar wichtig ist, aber ich glaube auch das Stresslevel sinken. Also klar, das hat, glaube ich, noch keiner so wirklich, glaube ich, gemessen, aber zu wissen, okay, da ist noch ein Schrank voll.
Ja.
Oder, ne, da sind noch einige in meiner To-Do-Liste versus ich kann einen Knopf drücken und dann wird das generiert. Das ist natürlich ein unfassbarer Vorteil, aber hat das auch bezüglich der Qualität etwas verändert. Also jetzt zum Beispiel, das war ja meine Überlegung, verliere ich eine gewisse Kompetenz, gucke ich nochmal wirklich genau hin, versus jungen Assistenten oder Ärzte in der Weiterbildung versus denen, die, in Anführungsstriche schon sehr erfahren sind und lange dabei sind, weil die haben ja früher unfassbar viel Zeit damit verbracht, wiederum Briefe zu korrigieren. So, wie verändert sich das Verhalten oder das Miteinander?
Genau, also einmal zum Briefe korrigieren, das ist natürlich sehr schön. Die Sprachqualität verbessert sich halt tatsächlich. Jetzt gerade, wenn ich zum Beispiel an meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland denke, auch unheimlich gute Medizinerinnen, ja, aber konnten halt vielleicht
Stimmt.
nicht so besonders gut Deutsch.
Stimmt.
Und dann haben unsere Oberärztinnen und Oberärzte 80% ihrer Vidierungszeit, also die Zeit, wo sie die Briefe halt noch nicht gelesen haben, mit
Rechtschreibung gemacht.
Ja, ja. Verbracht. Und das fällt halt komplett weg. Und ansonsten, einige internistische Chefärzte sagen natürlich, die Kompetenzen meiner Ärztinnen und Ärzte gehen verloren, wenn die nicht mehr die Arztbriefe schreiben müssen. Aber das ist eigentlich Quatsch. Es geht um die tägliche Dokumentation, dass ich einfach täglich, dass ich die Visite zum Beispiel sinnvoll dokumentiere, dass ich die richtigen Medikamente ansetze, die richtigen Behandlungen ansetze, ob ich das jetzt am Schluss auch noch in der Zusammenfassung runterschreibe, das macht mich ja als Medizinerin nicht aus. Also ich muss eigentlich die Behandlung richtig machen. Ob ich dann am Schluss nochmal hinschreiben kann, was ich alles gemacht habe, das zeigt vielleicht, dass mein Gedächtnis ganz gut ist und dass ich sehr fleißig bin. Aber das macht aus mir keine bessere Medizinerin. Ich muss es ja dann trotzdem nochmal durchlesen und auf Qualität überprüfen, muss gucken, stimmt das alles, was da steht. Und da haben wir so eine kleine Unterstützung mit eingebaut. Wir können die Quellen anzeigen lassen. Das heißt, wenn jemand tatsächlich eine Unstimmigkeit feststellt, da kann er sich auch nochmal die Quelle dazu anschauen und stellt dann vielleicht fest, oh je, ich habe da im OP-Bericht was Falsches dokumentiert, kann dann die Rohdaten verändern und dann hat er am Schluss auch einen konsistenten Brief.
Aber wie kann man denn feststellen, dass etwas nicht konsistent ist? Also sag mal ein Beispiel.
Ich sag ein Beispiel. Wir haben mal eine Evaluation gemacht bei einem Geschäftsführer in der Klinik, haben den Brief dann geöffnet und der hat gesagt, da hat MyScript einen Mist geschrieben, wir haben den Ductus Choledorus niemals auf 8 cm aufgedehnt. Da habe ich gesagt, tatsächlich sind 8 cm ein bisschen stark für einen Ductus Choledorus. Dann haben wir die Quelle angezeigt und haben geguckt, okay, im OP-Bericht hat halt tatsächlich jemand 8 cm dokumentiert.
Ah, okay, verstehe.
Und
okay,
dann ist
also
halt das Schöne, dass man da auch dann die Möglichkeit hat, die Rohdaten nochmal zu bearbeiten. Also der entsprechende Operateur ist angesprochen worden, er soll bitte den OP-Bericht nochmal bearbeiten und dann passt das am Schluss im Brief.
Okay, sozusagen die Rohdaten, ja.
Genau. Mhm. Also ich kann es natürlich auch direkt im Brief anpassen, aber ich möchte ja auch dann die Möglichkeit geben, dass es im OP-Bericht angepasst wird.
Ich habe mal vor, ich weiß nicht, 2 Jahre her oder so, habe ich mal auch einen provokanten Post gemacht. Da habe ich gesagt, zu deinem kommen wir nochmal, dass ich mir nicht sicher bin, wie lange es noch Arztbrief überhaupt braucht. Oder ob das sozusagen die Lösung ist. Weil ehrlich gesagt, wenn ja alle Daten überall verfügbar wären, dann müssten wir uns ja nicht sozusagen wie so in stille Post, so wie vor 100 Jahren immer so diesen Brief weiterreichen. Was sagst du dazu?
Ja, stell dir mal vor, die EPA wäre eine strukturierte Datenbank, die wunderbar eingeladen wäre, was alles deine Diagnosen sind.
Ja, genau so.
Jetzt hat das deine Medikamente. Dann bräuchten wir den Arztbrief, glaube ich, wirklich nicht mehr. Mhm. Aber bis das soweit ist, und das geht also mindestens noch 10 Jahre, brauchen wir einen Arztbrief. Und ich will halt nicht, und ich möchte nicht, dass, Ärztinnen und Ärzte, vor allem Assistenzärztinnen und Assistenzärzte, noch so viele Jahre wirklich diese wahnsinnig quälende Arbeit machen müssen.
Ja, klar. Also gar keine Frage.
Irgendwann brauchen wir den hoffentlich nicht mehr. Das hoffe ich tatsächlich auch.
Ja, genau. Also das wäre schön. Und wenn man ja mal ganz ehrlich ist, also häufig ist ja eine Dokumentation, was lesen überhaupt die Hausärzte? Also man liest maximal die Diagnose und hinten vielleicht nochmal die weitere Empfehlung. Und da muss schon viel passieren, dass man das dazwischen auch alles liest und ins Detail geht. Ich bin gespannt, wie sich das Thema auch weiterentwickelt und sicherlich auch bei euch. Aber bin jetzt auf dich zugekommen wieder, weil ich deinen Post so toll fand. Erzähl mal, was du geschrieben hast. Da ging es nämlich darum, dass du den Eindruck hast, dass jetzt ja alle sagen, ach ja, ich habe ja auch KI und ich mache ja auch jetzt mal Arztbriefe. Erzähl mal ein bisschen.
Genau, also wir merken das so ein bisschen. Wir haben ja zum Anfang 2023 gegründet. Da haben wir so Kommentare bekommen, so, ach, KI in der Klinik, das wird sich nie durchsetzen, Datenschutz und künstliche Intelligenz, damit will doch niemand arbeiten. Dieses Jahr bekommen wir eben 2 Jahre später das Kommentar, ach, KI-Arztbriefe macht ja jetzt gerade jeder, ihr habt ja da überhaupt keinen Use Case mehr, jeder bietet das an. Das ist natürlich eine Aussage, damit muss man erstmal umgehen. Tatsächlich gibt es ganz, ganz viele, die das jetzt sagen, aber wir müssen uns auch ein bisschen abgrenzen. Also es gibt zum Beispiel ganz, ganz tolle Lösungen, Ambience Listening, die hören dem Arztpatienten wirklich zu und schreiben danach eine strukturierte Dokumentation runter. Das ist richtig toll, aber das machen wir überhaupt gar nicht. Wir partnern da auch mit Lösungen, die sowas machen, weil ich das sehr sinnvoll finde. Also wie vorher auch gesagt, je mehr strukturierte Daten reinkommen, desto besser am Schluss für uns, für den stationären Brief. Aber wir schreiben ja mit einer viel größeren Datenmenge unsere Briefe. Also wirklich alles, was während des stationären Aufenthalts angefallen ist. Und sei es jetzt ein dreimonatiger Aufenthalt mit Intensivaufenthalt und allem. Das heißt, wir haben da einen ganz, ganz anderen Use Case und vor allem haben wir mittlerweile halt auch eine ganz andere Expertise, weil wir das wirklich jetzt schon seit 3 Jahren machen. Und das merkt man eben auch. Wir haben da ganz viel Erfahrung und ja, es kommen jetzt viele und vielleicht ist dann da auch irgendwann mal jemand dabei, der uns aktive Konkurrenz macht. Aber ich glaube, dafür haben wir auch einfach genug Krankenhäuser und das finde ich jetzt nicht so besonders schlimm, weil eben Ambience Listening gibt es auch viele Lösungen auf dem Markt und jede hat da ihre Vorteile. Und deswegen kann es ja auch ein paar mehr KI-Arztbriefe geben. Ich glaube, aber aktuell haben wir halt einfach noch so diesen Vorsprung am Markt.
Und ihr wollt jetzt aus der Klinik auch in die Praxen. Erzähl mal.
Also wir haben zuerst mal die Lösung für die Kliniken aufgebaut, einfach weil da unsere Expertise am größten war. Ich habe in der Klinik gearbeitet, unsere anderen Ärztinnen und Ärzte, die bei uns sind, haben auch in Kliniken gearbeitet und da konnten wir natürlich die ganzen Erfahrungen zusammenfließen lassen. Was wir aber merken, ist, dass wir vermehrt jetzt auch Anfragen, besonders dieses Jahr aus dem niedergelassenen Bereich bekommen, weil Fachärzte müssen ja auch Briefe schreiben. Hausärzte möchten gerne kleine Zusammenfassungen ihren Patientinnen und Patienten mitgeben, dass die einfach auch wissen, was steht da jetzt gerade an. Und dann haben wir uns überlegt, okay, mit den Kliniken, da arbeiten wir ja lokal. Das heißt, wir lassen unser KI-Modell auch lokal laufen. Dafür brauchen die einen relativ teuren Server, das sich dann aber eben auch lohnt für eine ganze Klinik. Und für Niedergelassene ist das erstmal schwierig, denen zu sagen, ihr müsst euch einen teuren Server anschaffen. Deswegen sind wir jetzt in die Cloud gegangen. Also wir haben unsere Lösung jetzt auch in einer C5-zertifizierten Cloud in Deutschland gehostet laufen. Und das ist einfach die Voraussetzung gewesen, überhaupt was für Niedergelassene anzubieten. Und wir starten jetzt Anfang nächsten Jahres mit den ersten Workshops für Niedergelassene, um da dann eben eine noch besser zugeschnittene Lösung zu machen, weil die natürlich ein bisschen eine andere Lösung brauchen als jetzt in den Kliniken mit den stationären Aufenthalten.
Ja, da hat man jetzt nicht so viele Visiten, ne?
Weniger, aber man kann
gut,
zum
das
Beispiel
ist
sagen, die Besuche in einem Quartal werden wie einzelne Visiten sozusagen gesehen,
ja.
zum Schluss Quartalsbericht.
Ja, auf alle Fälle. Ja, und da suchst du auch noch Kolleginnen und Kollegen Allgemeinmediziner, die sich gerne bei dir melden dürfen, wenn sie Lust haben,
Genau, ganz egal, welche
sich zu
Fachrichtung.
beteiligen. Also
Also
du
mehr
machst du so Live-Treffen oder machst du Online-Interviews oder wie machst du das?
Hybrid. Ich mache hybride
Hybrid.
Workshops. Ja, wir sitzen ja in Mannheim und wir können jetzt von den Niedergelassenen aus Norddeutschland nicht unbedingt erwarten, dass sie zu uns in wunderschöne Mannheim fahren. Deswegen machen wir das Ganze hybrid. Also wer bei uns in der Gegend ist, darf sehr, sehr gerne bei uns vorbeikommen. Und aktuell sind wir da auch gerade noch in der Terminfindung. Ich möchte gerne 2 Workshops machen und wir haben eine ganz große Mischung aus Niedergelassenen, also von Urologen, Radiologen, normalen Hausärzten, psychosomatischen Praxen. Das heißt wirklich, jede Fachrichtung kann sich melden. Wir wollen einfach mal so ein ganz großes Stimmungsbild im ersten Workshop einsammeln und dann im zweiten auch schon vorstellen, was wir als Prototyp uns vorstellen könnten und das dann etwas verfeinern.
Sehr schön. Was glaubst du, das wirst du ja auch merken oder wenn du da hören, wenn du mit denen sprichst, aber auch bei den Kollegen aus den Kliniken, was glaubst du, wie sich unsere ärztlichen Fähigkeiten verändern müssen, um mit KI umzugehen? Haben wir das eigentlich schon? Siehst du da eine Lücke aktuell? Also so ganz ehrlich, oder glaubst du, ja, das brauchen wir alles gar nicht? Weil ich sehe schon, dass sich unsere Funktion, unsere Rolle massiv verändert. Was ist dein Eindruck? Und du bist ja in dieser technologischen Welt viel, viel mehr zu Hause als ich. Also.
Ich sehe es fast andersrum. Also ich habe das Gefühl, als ich mit meinem M3 fertig war, also diese allerletzte Prüfung, bevor man dann die Approbation bekommt, war ich, was den medizinischen Stand angeht, wirklich, ja, ich war medizinisch da unglaublich breit gefächert, hatte ganz viel Wissen Und dann geht man in die Klinik und dann verbraucht man von diesem Wissen nur noch so wenig. Und ganz, ganz viel braucht man für eben repetitive Tätigkeiten. Man, ja, man geht so ein bisschen ein. Und tatsächlich, wenn wir jetzt die KI so nutzen, dass sie uns unterstützt bei den Arbeiten, die eben nicht ärztlich unbedingt sind, also bei der Dokumentation oder uns auch vor einem Tumorboard einfach mal alles zusammenzuschreiben, dann kann ich ja viel mehr wirklich mein ärztliches Wissen nutzen. Kann da auch mehr Zeit reinstecken, weil aktuell, wenn ich zum Beispiel zum Tumorboard gegangen bin, habe ich die meiste Zeit damit verbracht, alles zusammenzusuchen, auszudrucken, mitzunehmen. Und dann war ich im Tumorboard, dann habe ich das vorgestellt und habe ehrlich gesagt eigentlich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, was würde ich jetzt da machen, sondern da ging es mehr darum, einfach die Daten zu sammeln und zu präsentieren. Und jetzt habe ich dann ja viel mehr Zeit, wenn die mir schon präsentiert werden. Dann nehme ich sozusagen den Sitz von dem Oberarzt-Chefarzt ein, dem das präsentiert wird und kann mir selbst auch überlegen, was würde ich da an Behandlung machen. Und habe dafür einfach viel mehr Zeit.
Das heißt, wir haben endlich mehr Zeit, über die Dinge wirklich nachzudenken, als zusammenzusuchen. Ich erinnere mich noch, auch als ich war ja noch der letzte AIP-Jahrgang, oh Gott, lang her, ich habe teilweise jeden Mittag zur Röntgenvisite die ganzen Röntgentüten zusammengesucht auf der ganzen Station und war teilweise da eine halbe Stunde mit beschäftigt, weil die überall rumgeflogen sind. Ne? Die waren nicht immer im Stationswagen, so wo sie hingehörten, sondern sie waren überall. unter den Arm in die Radiologie geschleppt und da musste die man noch so richtig so anhängen und so gegenklippen. So, und das hat schon fast eine Stunde gedauert. Unglaublich, ne? Und da haben wir noch uns gar keinen Gedanken drüber gemacht. Was sehen wir da eigentlich und was wollen wir eigentlich für Konsequenzen daraus ziehen?
Richtig, genau, weil die Zeit hättest du auch einfach wunderbar nutzen können, dir die Bilder mal selbst anzugucken, bevor Radiologin oder Radiologin da drauf schaut, und dann die speziellen Fragen zu stellen. Ja, es war so wenig Zeit, um nachzudenken und auch um Leitlinien zu lesen. Und ich fand, das war unfassbar traurig, weil ich habe gemerkt, ich wurde dann irgendwann wirklich eine sehr, sehr gute Sekretärin, aber dafür irgendwie auch eine schlechtere Ärztin.
Okay, also du siehst sozusagen in jeglicher Richtung Vorteile und bist da gar nicht so kritisch.
Nö, also natürlich müssen wir immer den Human in the Loop behalten. Also wir dürfen niemals sagen, okay, KI schlägt diese Behandlung vor, also mache ich die. Aber ich glaube, dass wir in diese Gefahr nicht laufen, weil wir müssen die KI viel mehr als so einen Sparringspartner eben sehen. Die schlägt mir vielleicht die drei besten Behandlungen vor, dann kann ich überlegen, kann mit meinen Kollegen nochmal drüber nachdenken, was wäre hier tatsächlich am besten. Ich sehe das tatsächlich eigentlich fast nur positiv. Und man sieht es ja auch in diesen Radiologie-Befundungstools, die gibt es ja schon sehr lange jetzt auch auf dem Markt, weil sozusagen die erste KI in den Kliniken, glaube ich, das funktioniert ja super. Also das ist eigentlich nur positiv.
Ja, wo siehst du eure Zukunft? Jetzt erstmal weiter expandieren in verschiedenste, also auch in ambulanten Bereich, wo das ist ja die Klassikerfrage, wo seht ihr euch denn so in 2, 3 Jahren?
Genau, also wir bleiben auf jeden Fall, Schuster bleibt bei allen Leisten, wir bleiben bei den Large-Modellen, weil damit kennen wir uns am allerbesten aus.
Ja.
Wir merken, dass wir da auch sehr flexibel sind. Also sprich, der Patientenbericht, das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Wir gehen jetzt in die Radiologiebefundungen ein bisschen mit rein. Ich möchte auch unbedingt einen KI-gestützten OP-Bericht noch mit aufnehmen, weil eben, ich bin Chirurgin, damit habe ich viel Zeit verbracht. Sowas machen wir. Also das ist unsere Zukunft, da in den medizinischen Berichten einfach in den nächsten Jahren auch noch mehr KI mit einzubringen und damit eben die Ärztinnen und Ärzte noch mehr zu entlasten.
Letzte Frage. Euer Tool MyScrap eignet sich ja eigentlich perfekt, um in alle möglichen KIS- und PVS-Systeme integriert zu werden, oder sehe ich das falsch?
Das ist natürlich eine ganz, 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 ganz wichtige Frage, weil das ist auch was mich an den neuen, wir haben auch KI-Arztbriefe, ein bisschen stört. Da macht sich niemand so richtig Gedanken über Schnittstellen. Und da haben wir schon Aussagen gehört von, hey, wir arbeiten noch mit KI, wir brauchen keine Schnittstellen. Und das ist sowas, ja, kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr hören. Schnittstellen sind das allergrößte Thema. Und das ist auch unsere allergrößte Hürde am Anfang gewesen, wo wir auch wirklich kurze Zeit dachten, wir müssen das jetzt aufgeben. Und wir haben an der Stelle dann auch gepartnert. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir von den Krankenhausinformationssystemen die Schnittstellen zur Verfügung gestellt bekommen, weil die eben unsere gar nicht so besonders toll finden. Das heißt,
warum nicht?
Ja, die wollen ja selbst immer was bauen. Also das sind ja so ein bisschen die monolithischen Ansätze, wollen alles selbst anbieten und das ist teilweise wirklich ärgerlich. Es kommen aber jetzt auch schon die ersten Krankenhausinformationssysteme auf uns zu, die wirklich mit uns partnern wollen. Das ist sehr schön, aber es gibt uns jetzt halt auch schon fast 3 Jahre. Wir haben bis dato eben immer über Datenplattformen von Partnern angebunden. Die machen Schnittstellentechnik in Kliniken, die kennen sich da extrem gut aus. Die können auf die Datenbanken vom KIS gehen und eben zusätzlich die anderen Subsysteme, also das Intensivsystem, das Aufnahmesystem, Radiologielabor anschließen, sodass wir dann wirklich in einem Standard auf diese Daten zugreifen können, KIS unabhängig.
Okay. Ja, spannend. Ich bin gespannt und schau mal so in 2, 3 Jahren, wo ich überall MyScrape so als Button sehen werde und wie sich das weiterentwickelt. Gibt es noch einen Appell an die Kolleginnen oder Kollegen oder an alle, die hier diesen Podcast gehört haben mit dir, den du gerne mitgeben möchtest? Noch etwas, was dir wichtig ist?
Im aktuell natürlich sehr gerne Niedergelassene, meldet euch bei uns, wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr tatsächlich eben auch Teil von der neuen Lösung sein wollt. Wir sind da total offen. Und an die Nicht-Niedergelassenen, die mal mit uns sprechen möchten, natürlich jederzeit auch. Also und auch an Nicht-Ärztinnen und Ärzte, die sich dafür interessieren. Also jeder darf sich bei uns melden.
Ja. Ja, wir haben ja unterschiedliche Hörerinnen und Hörer oder Zuschauer und Zuschauerinnen. Und ich glaube, da hier war für jeden was dabei. Und mir macht es große Hoffnung und Freude, dass die Arbeit noch angenehmer wird und wir wirklich wieder, so kitschig es ja auch immer wieder klingt, aber mehr Zeit wieder für menschliche Kontakte haben dadurch. Danke für deine Zeit. Danke, dass du dabei warst, Ira.
Ganz vielen Dank dir.